Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Ja, schön, dass ihr auch heute wieder zuhört. Das Thema ist zwar alles andere als angenehm, aber super spannend. Ich war nämlich vor ein paar Wochen mit meinen Kindern beim Zahnarzt und da wurde tatsächlich das erste Loch in einem Kinderzahn entdeckt. Und boah, das ist ja wirklich ein Endgegner im Kampf gegen das schlechte Gewissen. Karies bei meinem Kind und wo mir doch die Zahnpflege so wichtig ist. Also ich habe mich echt wirklich, wirklich schlecht gefühlt und habe deshalb ganz spontan zu Katja gesagt, komm, lass uns mal einen Fachmann in unseren Podcast einladen, der uns und euch hoffentlich jede Menge Tipps für die richtige Zahnpflege und für die Zahngesundheit geben kann. Herzlich willkommen, Herr Dr. Fickel.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Lieber Herr Dr. Fickel, Sie sind Professor Dr. Med. Dent. Am Schild meines Zahnarztes steht jetzt ganz schnöde Doktor. Also wir Deutschen sind ja sehr titelaffin und gehen automatisch davon aus, dass bei Doktoren mehr auch mehr ist und wählen den Arzt möglicherweise danach aus. Können Sie ein bisschen Licht in den Dschungel der Titel für unsere HörerInnen bringen? Und ist ein Zahnarzt mit vielen Titeln automatisch besser als der einfache Doktor?
Nein, also das kann ich Ihnen gleich von Anfang an sagen. Das spielt eigentlich für die Qualität Ihres Zahnarztes keine Rolle. Es gibt zwei Dinge. Das eine ist die Promotion, also der Herr Doktor. Ja, im Unterschied zu anderen Fächern ist die Promotion ein bisschen eine Fleißarbeit bei uns am Ende des Studiums. Es gibt sogar ein bisschen jetzt mittlerweile die Tendenz, dass meine jungen Kollegen oder auch die noch Studenten das gar nicht mehr so oft machen. Also früher war das ganz normal, dass jeder Zahnarzt eine Promotion gemacht hat. Bei mir war es dann so, ich bin dann so ein bisschen an der Uni festgeklebt und man nennt es eine wissenschaftliche Karriere. Man beginnt Forschung zu machen und irgendwann mündet so eine Forschungstätigkeit in so eine sogenannten Habilitation. Und die Habilitation ist eigentlich ja die Voraussetzung für einen Lehrstuhl an deutschen Universitäten oder auch an ausländischen Universitäten. Und ja, bei mir hat sich's dann irgendwie so ergeben. Auch bei mir kamen dann die Kinder und irgendwann entscheidest du dich dann doch dazu, Mensch, komm, diesen ganzen Hochschullehrer Weg gehst du vielleicht doch nicht. Man weiß nicht, wo man hinberufen wird, nach Norden in Deutschland oder Süden und so weiter. Ja, und dann habe ich mich dann doch entschieden, in die Praxis zu gehen und dann bleiben einem halt die Titel erhalten. Ob das jetzt eine große Rolle spielt, das weiß ich auch nicht.
Wonach sollte man denn gucken, wenn man sich jetzt einen Zahnarzt für sich selbst oder auch für seine Kinder aussuchen möchte? Also ich kenne Leute, die nach der Google-Bewertung gehen, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein, oder?
Ja, also man muss da natürlich ein bisschen aufpassen, weil wir wissen ja auch so ein bisschen alle die Google-Bewertungen und so einzuschätzen. Ja, also natürlich ist die alte Mund-zu-Mund-Propaganda bei Ärzten nach wie vor, finde ich, eines der besten Sachen, die einem passieren kann. Und was man da natürlich noch machen kann, und das muss man ganz ehrlich sagen, wir reden ja ein bisschen über Kinderzähne, man muss schon sagen, dass ein Kinderzahnarzt oder jemand, der eine Spezialisierung im Bereich Kinderzahnmedizin hat, das gibt's mittlerweile, natürlich auch besser für die Behandlung von Kindern vorbereitet ist. Also da schauen schon die Wartezimmer anders aus. Die haben teilweise die Möglichkeit von Narkosen und Ähnliches. Die Behandlungen sind spielerischer. Also das wären mal so ein paar Tipps. Also Mund-zu-Mund-Propaganda, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, ist vielleicht ein Kinderzahnarzt gar nicht schlecht. Und über was ich vielleicht immer sagen würde, wenn man dann mal in einer Zahnarztpraxis ist, dann würde ich mal so ein bisschen in die Ecken schauen. Ja, das sollte eigentlich alles blitzblank sein, ja, weil Hygiene, das ist das Wichtigste in unserem Beruf. Also das vielleicht so als ganz kleine Kriterien.
Ja, definitiv. Also Ärzte lassen sich da auch super viel einfallen. Bei uns in der Nähe gibt es eine Klinik, da wird nur im Disney-Kostüm behandelt. Also das Wartezimmer ist schon eingerichtet wie ein Märchenwald und da gehen die Kinder super gerne hin. Also da gibt es durchaus kreative Lösungen. Lassen Sie uns mal zunächst darüber sprechen, welche Faktoren sich denn generell auf die Zahngesundheit auswirken. Also die meisten unserer HörerInnen sind ja Eltern und neben der eigenen Zahngesundheit dürfen Sie sich noch zusätzlich um die Zähne ihrer Lieben sorgen. Deswegen würde ich als allererstes gerne mal über die Milchzähne sprechen. Fangen wir doch mal am Anfang an. Wann brechen die denn eigentlich durch und welche Begleiterscheinungen sind normal und vor allen Dingen, wie können wir da unterstützend tätig werden, wenn es dann doch weh tut?
Ja, wenn wir mit den Milchzähnen anfangen, dann müssen wir sagen, wir sehen so bei unseren Kindern oder Säuglingen oder Babys, so würde ich sagen, nach einem halben Jahr, ist so 6 bis 8 Monate, sagen wir, ist der normale Zahndurchbruch. Meist fängt es im Unterkiefer mit den 2 kleinen Schneidezähnen an. Und ja, man würde dann sagen, so nach 2 Jahren, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, sollten eigentlich die 20 Milchzähne im Gebiss alle da sein. Also das wäre so die normale Durchbruchroutine. Natürlich war es bei mir als Zahnarzt wieder anders. Ich habe nach 6 Monaten bei meiner Tochter natürlich am ersten Tag nach 6 Monaten direkt darauf gewartet, dass dieser Zahn durchgebrochen ist. Beim Zahnarztkind habe ich das erwartet. Aber natürlich hat sie sich fast bis zu einem Jahr Zeit gelassen. Ich habe schon Lehrbücher gewälzt, ob das alles noch normal ist. Aber wie gesagt, da gibt es eine große Varianz. Also das wären mal so die normalen Zahndurchbruchzeiten. Wenn man mal so überlegt, was kann alles passieren, was sind für Begleiterscheinungen. Man darf eins nicht vergessen, und das ist gar nicht so ohne. Der Zahn ist eigentlich der einzige Körperbestandteil, welcher durch die Barriere bricht. Also wir sagen durch die äußere Haut. Ja, wir kennen das von Fingernägeln und von Haaren, aber da ist natürlich der Unterschied, die wachsen raus und erneuern sich ständig. Bei Zähnen ist das nicht der Fall. Deswegen ist es eine nicht ganz ungefährliche Eintrittspforte für Bakterien, weil wir etwas haben, was diese Hautbarriere durchbricht und sich nicht ständig erneuert. Und deswegen sehen wir schon so in den ersten Wochen oder auch in den ersten Tagen, wenn die ersten Zähne durchbrechen, diese Fieberbäckchen, ja, auch das kann ganz schön stressig manchmal sein, nachts oder auch tagsüber, die wollen dann auch nicht essen, ja, also das sind so die Begleiterscheinungen. So richtig gute Tipps, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt's eigentlich nicht. Es gibt so betäubende Cremes in den Drogerien, da würde ich eher davon abraten, denn das ist extrem, sagen wir mal, schwierig zu dosieren und vielleicht schlucken es die Kinder dann doch runter. Also ich finde eigentlich immer die beste Lösung, wenn es denn mal wirklich schlimm ist, dass man mal einen Ibuprofensaft über Nacht und so gibt, der ist auch ein bisschen fiebersenkend, wirkt ein bisschen gegen die Schwellung und gegen die Entzündung. Und das sind so, finde ich, so ein bisschen die besten Tricks, die man in dieser Zeit machen kann.
Na, und wahrscheinlich auch kühle Beißringe, wobei die halt nicht eiskalt sein dürfen, sondern einfach nur wassergekühlt sozusagen. Wann gehe ich denn mit meinem Kind überhaupt das erste Mal zum Zahnarzt? Und dann, wie häufig sollte man die Zähne kontrollieren lassen?
Ja, das ist ein guter Punkt, denn wir wissen, es kann da viel schieflaufen bei Kindern und Zahnarzt. Also ich sage immer das beste Beispiel, ich habe echt 80-jährige Patientinnen oder Patienten, die gehen nicht gern zum Zahnarzt, weil die immer noch sagen, boah, als 2-jähriges Kind haben mich meine Eltern zum Zahnarzt geschleppt und der hat das und das und das gemacht. Also man sieht, wie tief das sitzen kann. Ne? Und deswegen, glaube ich, muss man schon ein bisschen aufpassen, erstmal in der Auswahl des Zahnarztes, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, aber natürlich auch im Zeitpunkt. Ich würde immer Folgendes empfehlen. Ich würde mal im ersten Jahr, wenn der Zahndurchbruch so halbwegs regelmäßig ist oder in den ersten 1,5 Jahren, würde ich das Kind einfach mal mitnehmen zum Zahnarzt. Das heißt also, ich würde sagen, das heißt ganz normale Kontrolluntersuchung von Ihnen. Ja, das Kind ist dabei, schaut sich alles mal an aus der Ferne, ja, und lernt es einfach mal kennen beim Zahnarzt. Also das finde ich immer ein ganz guter Termin, kann man ja mit der Rezeption immer ganz gut absprechen. Und dann würde ich sagen, macht man einen Termin aus für das Kind. Ja, da muss man wirklich schauen, dass der Zahnarzt ein bisschen spielerisch ist und auch vielleicht mal, also ich mache es dann immer so, ich puste ihn dann immer in die Nase und dann sage ich, ach nee, ich bin ja Zahnarzt, ja, und muss mir die Zähne anschauen. Und dann hat man die eigentlich immer ziemlich schnell. Also ich würde sagen, erstes Jahr, in den ersten 1,5 Jahren Termin, einfach mit der Mami und dem Papi zusammen zum Zuschauen, einfach mal zu sehen, wie riecht's da in der Zahnarztpraxis, wie ist es da? Und dann würde ich sagen, in der Folge einmal einen kleinen Kontrolltermin ausmachen, ob der Zahndurchbruch regelmäßig ist oder ob man denn an den Milchzähnen irgendwas machen muss.
Okay, und wenn die ersten Zähnchen erstmal da sind, dann müssen wir ja wahrscheinlich gleich anfangen zu putzen. Worauf sollte man denn dabei achten? Also zum Beispiel in Bezug auf, keine Ahnung, Putztechnik oder die Zahnbürste oder also kriegen so kleine Kinder auch schon Zahnpasta?
Genau, guter Punkt. Ist sicherlich ein Punkt, über den wir noch ein bisschen sprechen werden. Welche Zahnpasta und soll es denn Zahnpasta sein? Ja, sagen wir mal, wenn die unteren zwei durchgebrochen sind, ja, da muss man jetzt natürlich nicht jetzt dreimal zwei Minuten putzen. Ja, ich habe das natürlich versucht als Zahnarzt, logisch, aber ja, irgendwann wird man dann von der Realität eingeholt. Ich empfehle da immer so ein bisschen Wattestäbchen oder zum Beispiel, es gibt so Silikonhauben für die Finger, mit denen man so ein bisschen das Ritual implementiert. Also das Wichtigste, würde ich sagen, im ersten halben Jahr, wenn die ersten Zähne draußen sind, ist einfach ein Ritual für das Kind implementieren, sodass das Kind weiß, okay, jeden Abend und gegebenenfalls vielleicht auch schon jeden Morgen ist Zahnputzen, ja, das gehört dazu, das ist eine Routine. Ja, und so würde ich das, glaube ich, mal im ersten halben Jahr machen, eher etwa mit einem Wattestäbchen oder Fingerhütchen. Und dann so mit einem Jahr, ein Jahr und zwei Monate oder so, kann man wirklich vorsichtig mit einer kleinen Kinderzahnbürste beginnen, die Zähne auszuwischen. Wie schaut's aus mit Zahnbürste und Zahnpasta? Ich würde sagen, wie gesagt, Zahnbürste würde ich eher nach einem Jahr, nach einem Jahr und zwei Monaten machen, dass man beginnt mit einer kleinen Kinderzahnbürste da beginnen zu putzen. Zahnpasta ist ein Riesenthema, deswegen habe ich ein bisschen abgewartet, weil das ein Riesenthema ist, weil da geht es natürlich sofort um Fluorid. Sollte man Fluorid bei Kindern einsetzen, ja oder nein? Das ist so ein bisschen ein Streit zwischen Kinderärzten und Zahnärzten. Die Kinderzahnärzte sagen, eigentlich soll es eher über die Tabletten gehen, die in der Regel den Kindern verordnet werden, wegen Rachitis und wegen Zahnkaries. Ja, das sind die Tabletten, die wir kennen, die eigentlich verordnet werden. Die Zahnärzte sagen eher, die lokale Wirkung von Fluorid ist viel wichtiger. Da ich Zahnarzt bin, stehe ich natürlich ein bisschen auf der Seite meiner Kollegen, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, seit 2021 haben wir auch mit den Kinderärzten ein gemeinsames Papier rausgebracht, wo wir uns ganz gut geeinigt haben. Ja, also ich würde sagen, Fluoridierung mit den Tabletten bis zum ersten Zahn, und ich würde eigentlich ab dem ersten Zahn mit einer fluoridierten Kinderzahnpasta beginnen, entweder mit der Bürste oder wirklich mit einem Wattestäbchen. Die Empfehlung lautet, etwa bis zum zweiten Lebensjahr mit einer Reiskorn großen Menge an Zahnpasta. Also das wären die Empfehlungen, ja, bis zum ersten Jahr etwa mit einem Wattestäbchen oder mit so einem Silikonhütchen, dann vorsichtig beginnen mit einer Kinderzahnbürste Fluorid oder eine fluoridhaltige Zahnpasta Reiskorngröße, aber ab dem ersten durchgebrochenen Zahn.
Ach, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Also ich hatte mich ja vor ein paar Jahren schon mal mit dem Thema Fluorid beschäftigt, und damals war es noch so, dass Kinderärzte und Zahnärzte sich nicht so einig waren. Die Kinderärzte hatten die Gabe gemeinsam mit Vitamin D präferiert, also wirklich ab Geburt. Und die Zahnärzte haben gesagt, ab der Geburt ist ja noch gar kein Zahn da, und das ist jetzt sinnlos, das prophylaktisch zu schlucken. Das Argument der Kinderärzte war damals, aber wir wollen die Eltern daran gewöhnen, wenn die es gewohnt sind, von Geburt an diese Tabletten zu geben. Wir halten es für schwierig, denen dann zu erklären, wenn das Zähnchen da ist, dann putzt halt mit einer Zahnpasta und wechselt das Präparat. Jetzt sagen Sie, 2021 gibt es eine gemeinsame Empfehlung. Was empfiehlt man denn jetzt? Da bin ich ehrlich gesagt nicht auf dem Laufenden.
Ja, also es ist natürlich, wenn sich versuchen, zwei Streitparteien zu einigen, dann kommt natürlich ein Kompromiss raus. Okay. Und in der gemeinsamen Stellungnahme, aber das ist ja auch schon mal ein Fortschritt, steht, dass man beides eigentlich machen kann. Man könnte im ersten Jahr, so wie Sie es gesagt haben, die Tablettenfluoridierung in Kombination mit dem Vitamin D machen. Ja, es ist aber auch korrekt, die Tablettenfluoridierung bis zum ersten Zahn zu machen, die dann abzusetzen und dann praktisch mit der fluoridhaltigen Zahnpasta zu beginnen. Also das wären die zwei Möglichkeiten, die man hätte. Man merkt, dass man ein bisschen mit den Fluoridquellen spielt. Das heißt also, es gilt eigentlich immer die Regel, gerade bei Kindern, nur eine Fluoridquelle. Das heißt also, man sollte keine Tablettenfluoridierung und eine lokale Gabe der Zahnpasta zusammen machen. Also das ist, glaube ich, schon mal das Wichtigste, was man sich merken kann. Wenn man die Tablettenfluoridierung weitermacht bis zum ersten Lebensjahr, dann sollte man mit einer nicht fluoridhaltigen Zahnpasta die Zähne putzen, oder dann würde ich eher sagen, ja, dann reinigen Sie sie einfach nur mit dem Silikonbürstchen, ja, oder mit dem Wattepelle.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Wenn Sie mit einer fluoridhaltigen Kinderzahnpasta putzen, dann sollten Sie aber die Tabletten weglassen. Also ich glaube, das sind die zwei Möglichkeiten, die es gibt. Als Zahnarzt würde ich natürlich sagen, ich finde Zweiteres besser. Der Hintergrund ist folgendes. Sie haben es ja schon angesprochen. Wir wissen eigentlich, dass die lokale Wirkung von Fluorid viel, viel, viel höher ist als die systemische Wirkung. Das heißt also die Aufnahme durch die Blutbahn. Insbesondere, weil wir ja noch gar nicht so richtig wissen, welche Zähne bilden sich denn eigentlich ab der Geburt schon. Ja. Ja, wahrscheinlich ist da schon eine Anlage da, aber gerade die Schmelzbildung passiert zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten. Also das wären die zwei Empfehlungen. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert. Ich glaube, eine Sache, die man sich merken kann, nur eine Fluoridquelle.
Genau.
Und was macht denn das Fluorid überhaupt da am Zahn? Also was ist die Funktion?
Fluorid ist, also was wir wissen, wir haben praktisch Calcium und Phosphat im Zahnschmelz. Und wir wissen eigentlich, dass das Fluorid den Zahnschmelz härter macht. Das ist das eine. Da wird ein bisschen diskutiert in der Forscherlandschaft, ob es dann auch durch das härtere auch weniger anfällig für Karies ist. Das wird ein bisschen diskutiert. Aber als zweites, was Fluorid macht, es verstärkt die Einlagerung von Calcium aus dem Speichel extrem. Ja, also das ist so ein bisschen der Hauptpunkt von Fluorid, diese zwei Sachen. Erstens, es macht den Zahnschmelz härter. Und zweitens, es verbessert die Remineralisierung. Wir nennen es die Remineralisierung. Also bestes Beispiel, man isst einen Schokoriegel, die Bakterien verstoffwechseln praktisch den Zucker. Die Säure wird von den Bakterien ausgesetzt auf die Zahnoberfläche. Es beginnt eine Entkalkung der Zahnoberfläche. Und wenn jetzt viel Fluorid zum Beispiel im Speichel ist oder zum Beispiel auch an den Zähnen, dann geht die Einlagerung von Calcium viel schneller, als wenn kein Fluorid da ist. Also das sind die zwei Mechanismen, die wir haben.
Okay. Cool, ja,
super. Sehr anschaulich erklärt. Wie lange sollten denn wir Eltern beim Putzen eigentlich noch unterstützen? Also die Kinder machen das ja wirklich mit einer sehr unterschiedlichen Begeisterung. Ab wann können wir sicher gehen, dass Kinder das auch alleine übernehmen können?
Ja, also man sagt sogar manchmal, da kriegen manche mal ein bisschen einen Schreck, bis zum Grundschulalter, dass wir nachputzen. Ich halte das auch für sinnvoll, weil ich sag Ihnen nur ein Beispiel, zum Beispiel mit 6 Jahren bricht 6 oder 7 Jahren bricht der erste bleibende Zahn durch und der bricht meist hinter den letzten Milchzähnen durch. Und was natürlich passiert, wenn so ein bleibender Zahn durchbricht, dann sitzt der ein bisschen tiefer. Ja, das heißt, also der wird in der Regel, wird der vergessen. Also auch, na klar, wenn Kinder die putzen, weil die wissen gar nicht, Mensch, jetzt habe ich plötzlich einen neuen Zahn dahinter. Und das ist natürlich etwas, wo man ganz vorsichtig sein muss. Und es spiegelt sich auch in den Zahlen wieder, die wir sehen. Zum Beispiel dieser erste Backenzahn, das ist der Zahn, der am häufigsten in der ganzen Menschheit, also im ganzen Lebensalter verloren geht. Und es könnte schon auch ein bisschen damit eine Rolle spielen, dass der gerade am Anfang sehr stark unterhalb, ja, der Kauebene, wie wir sagen, liegt und damit eben schon frühen Schaden bekommt. Also ich würde sagen, bis zum Schulalter würde ich sagen, ist es absolut sinnvoll nachzuputzen. Man kann das ja pädagogisch machen, ja, man kann ja sagen, du putzt und ich check noch mal die tiefen Stellen einmal, ja, und dann versucht man gerade eben solche Bereiche eben nachzuputzen.
Manchmal entdecken Eltern, also wie Danielle letztens eben zu ihrem Entsetzen, dunkle Stellen im Mund ihrer Kinder, obwohl sie akribisch Zahnpflege betreiben und auch nachputzen. Wie kann denn sowas passieren?
Ja, also da fragen Sie natürlich einen Mediziner, der dann irgendwann nach 20 Jahren Medizin dann auch mal demütig wird vor dem System Mensch, ne? Also man muss ganz ehrlich sagen, es gibt einfach Unterschiede, ja. Und mein Gott, ich habe Patienten, die kommen 30 Jahre nicht zum Zahnarzt und die haben gar nichts. Kein Loch, kein Bakterium, nichts, ja. Und dann gibt es Patienten, die kommen viermal im Jahr. Da können sie jedes Mal können sie irgendwas machen. Also so ist wahrscheinlich die Natur, ne? Manchmal ist es gemein. Natürlich muss man schon sagen, im Schnitt, wenn wir uns an all diese Dinge halten, über die wir reden, wird weniger Karies da sein. Aber es gibt natürlich auch, ja, solche Ausläufer, wie wir es sehen. Also ich würde sagen, das ist eine Milchzahnkaries. Eine Milchzahnkaries geht leider relativ schnell. Umso besser ist es natürlich auch, ein Erwachsener schaut da hin und wieder mal rein, weil Milchzahnlöcher sind sehr dunkel in der Regel. Das heißt also, man erkennt das schon sehr gut. Das heißt also, ich würde schon sagen, das macht da auf alle Fälle Sinn, dass man da hin und wieder einfach mal reinschaut. Es gibt noch eine zweite Erkrankung im Mund, die hat gar nicht so viel mit schlechter Ernährung oder mit schlechtem Zähneputzen zu tun. Das sind die sogenannten Kreidezähne. Die haben gerade im letzten Jahrzehnt, würde ich sagen, zugenommen. Das ist wie so, die schauen so milchig aus, die Zähne, werden dann aber auch dunkel. Ja, es ist wahrscheinlich eine Verkalkungsstörung, die sich da bildet. Und da würde ich vielleicht auch so ein bisschen den zuhörenden Eltern den Tipp geben, immer mal reinschauen, wenn man was Dunkles sieht, ist nicht gut. Ja, aber wenn man auch so was schwammig-weißes sieht, ja, wir sagen manchmal so sogar cremeartig, schaut es aus, da würde ich auch mal frühzeitig schauen, zum Zahnarzt zu gehen, weil gerade solche Kreidezähne, je früher sie behandelt werden, desto besser ist auch die Prognose.
Okay.
Eins der größeren Probleme mit kleinen Kindern ist ja häufig auch eine länger anhaltende Zahnputzverweigerung. Also das kennen wahrscheinlich viele zuhörende Eltern. Also allein beim Anblick der Zahnbürste werden dann die Zähne zusammengepresst. Und egal wie viel man ganz geduldig zuredet, unter Umständen hat man absolut keine Chance, die Zähne zu putzen. Haben Sie denn irgendwelche Geheimtricks, wie wir Kinder dazu bringen, ja, etwas dem Zähneputzen zugewandter zu sein?
Da fragen Sie jetzt wahrscheinlich eher den Vater als den Zahnarzt. Also als Zahnarzt kann ich
Sie haben ja einen reichen Erfahrungsschatz von Eltern, die gesagt haben, Mensch, Herr Dr. Fickel, das hat bei uns super funktioniert.
Genau. Ja, also das ist natürlich bei mir auch passiert, logisch. Und ich muss sagen, ich habe da ein bisschen die Holzhammer-Methode angewandt. Ja, Kopf in Schwitzkasten und so, das ist sicher auch nicht der richtige Weg. Das ist sicher, sollte man natürlich auch nicht machen. Aber ein Punkt, was wir dann begonnen haben, ist irgendwelche kleinen Routinen. Ne? Also zum Beispiel, was bei uns viel gebracht hat, ist eine Sanduhr. Ja? Das heißt also eine kleine Zahnputz-Sanduhr, wo das durchrinnt. Ja, wo wirklich auch die Kinder das begeistert schauen, wie das funktioniert. Zeitlang haben wir es mal zusammen gemacht. Das heißt, wir haben uns dann auch Zähne geputzt. Ja, das ist so als Art Familienkonvent fast. Ja. Dritter Tipp ist, den ich noch so ein bisschen mitgeben kann, ist gerade die Kinder sind manchmal ein bisschen von der Technologie begeistert. Also wir hatten mal Schlafbesuch und da hatte das Kind eine elektrische Zahnbürste. Ja, das war dann natürlich schon so mit 5 oder 6 oder so. Aber auch da war natürlich eine riesen Begeisterung da. Ne? Also da wurde sich dann plötzlich gefreut auf das abendliche Zähneputzen. Also ich würde sagen, man braucht ein paar Rituale, ob es jetzt irgendwie selber Zähneputzen ist, ja, die die Sanduhr oder vielleicht eine elektrische Zahnbürste als technologisches Gadget. Aber ich kann schon mal entwarnen. Also wenn man das dann 2-3 Tage nicht schafft, ja, dann würde ich sagen, ist das auch nicht so schlimm. Ja, also man muss das sicherlich nicht herausfordern. Aber natürlich braucht man gewisse Routinen und gewisse Rituale, um das hinzubekommen.
Das fand ich, muss ich mal kurz einspringen, auch in Ihrem Buch, wir sprechen da nachher noch kurz drüber, ganz spannend. Sie haben gesagt, das ist etwas, was wir unseren Kindern nicht verraten sollten, aber was uns Eltern zumindest entspannen sollte, dass es theoretisch auch ausreicht, wenn wir einmal am Tag die Zähne wirklich, wirklich gründlich putzen. Also es ist ja bei Kindern, das fällt oft in die Autonomiephase, diese Zahnputzverweigerung, liegt auch daran natürlich, weil das so ein Schutzbereich des Kindes überschreitet. Ne? Also Kinder wollen natürlich unbedingt gerne selber über Körper bestimmen und deswegen ist es in solchen Phasen auch gut, vielleicht ein bisschen nachgiebiger zu sein. Das fällt vielen Eltern natürlich schwer, gerade bei der Zahnpflege. Aber Sie sagen wirklich, einmal am Tag wäre theoretisch, wenn man es dann ganz, ganz gründlich macht, ausreichend.
Ja, korrekt. Also das ist, ich habe da einen ganzen Beitrag in dem Buch dazu geschrieben. Der Hintergrund ist wieder Fluorid. Also wir wissen, Fluorid ist wahrscheinlich sehr viel wichtiger als das eigentliche Putzen der Zähne. Das heißt also, das Aufbringen von Fluorid auf die Zahnoberfläche ist das Entscheidende. Ja, und wahrscheinlich reicht es, wenn man das einmal am Tag wirklich gründlich auf alle Zahnoberflächen macht. Da man das aber in der Regel, auch wir Erwachsene, ja, in der Regel nicht gründlich machen, empfehlen wir schon zweimal am Tag für 2 Minuten das zu machen. Aber natürlich für einen absoluten Zahnputzprofi, der es schafft, praktisch alle Zähne zu erreichen, vielleicht auch die Zwischenräume zu erreichen, würde einmal am Tag ein gutes Reinigen ausreichen. Aber verraten Sie es nicht.
Nee, genau, das Wissen behalten wir für uns.
Aber also das, ich glaube, das erleichtert den einen oder anderen, der jetzt zuhört. Ich kann mich erinnern, dass ich in der Grundschulzeit einen Mitschüler hatte, der gar keine Zahnbürste hatte. Der hatte auch tatsächlich eher Zahnstummel als richtige Zähne. Aber jetzt, also könnte man ja theoretisch sagen, naja, die Milchzähne fallen ja ohnehin aus. Das heißt, ich muss mir gar nicht so den großen Stress machen und die jetzt putzen, sondern ich lasse das Kind einfach, keine Ahnung, machen, was es möchte und fange dann erstmal an, wenn die richtigen Zähne da sind. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, es gibt da natürlich viele Argumente, die dagegen sprechen, schon beginnen mit dem, was die gesagt haben, Stummel, ne? Und man ist natürlich, man weiß selber, wie das ist, wie das dann im Kindergarten oder in der Schule ist. Aber das Hauptargument, was da absolut dagegen spricht, ist die Schwierigkeit der Behandlung von Kindern und das Setzen von Trauma, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt also, wir wissen, ein Kind ist mit einem Milchzahnkaries oder mit einer sehr tiefen Milchzahnkaries, das ist extrem schwierig zu behandeln und kaum eigentlich ohne wirklich Trauma vorm Zahnarzt zu behandeln. Deswegen, ja, würde ich sagen, das ist eigentlich für mich das Entscheidende. Wichtig ist, dass man praktisch jetzt dieses Trauma nicht bei den Kindern implementiert und damit versucht, mit Prävention und Prophylaxe die Milchzähne zu erhalten. Und wir haben ja schon gehört, das ist eigentlich mit wenig Methoden ganz gut möglich. Also Haupthintergrund ist, ja, wir kümmern uns um die Milchzähne, um wirklich da wirklich einschneidende Erlebnisse beim Zahnarzt zu vermeiden.
Okay. Kinder kosten Eltern ja oft nicht nur wegen des Zähneputzens Nerven, sondern angeblich ja oft einen Zahn. Also was ist denn eigentlich dran an der vermeintlichen Weisheit, jedes Kind kostet einen Zahn? Das wollte ich schon immer mal einen Zahnarzt fragen.
Ja, das ist eine gute Frage. Das hat auch meine Oma, hat es meiner Frau erklärt, ja, warum das so ist. Der Hintergrund ist, man weiß, das liegt so ein bisschen noch in der Schwangerschaft, liegt es verborgen. Man weiß, dass zum Beispiel in der Schwangerschaft, ich meine, vielleicht kriegt man das mit, das Zahnfleisch ist deutlich stärker geschwollen, Zahnfleisch blutet stärker. Ja, und das war eigentlich immer das Kriterium dafür, dass viele gesagt haben, naja, also eher die Mutter verliert einen Zahn mehr, ja, während der Schwangerschaft. Was man heute weiß, ist, dass das in der Regel eigentlich nur Zahnfleischentzündungen sind, die relativ oberflächlich sind. Hintergrund ist die hormonelle Umstellung. Das heißt, es gibt viele Bakterien, die versuchen, die Hormone zu verstoffwechseln in dem Bereich und damit eigentlich leben sie besser. Deswegen haben wir eine stärkere Zahnfleischentzündung in diesem Bereich. Also so gesehen würde ich sagen, es ist, glaube ich, eher ein Mythos.
Okay. Wobei ich beim dritten Kind tatsächlich einen Zahn verloren habe. Und zwar ist der einfach auseinandergebrochen.
Das war aber dann das dritte.
Das war das dritte Kind, genau.
Ja, aber das könnte natürlich auch schicksalshaft sein.
Das war also Zufall, ich denke auch. Ja, aber ja. Es war auch nicht schmerzhaft oder irgendwas. Er war dann einfach in der Mitte auseinandergebrochen.
Ja, okay.
Ein anderes zahnmedizinisches Problem kann ja auch der Schnuller werden. Also anfangs dient er ja wirklich als verlässliches Mittel der Beruhigung, an das sich Kinder dann eben sehr schnell gewöhnen. Nun tun sich dann einige sehr schwer damit, den Nucki auch wieder abzugeben. Und im Alter von 2 bis 3 Jahren werden die meisten Eltern ziemlich unruhig und ganz besonders dann, wenn sich auch schon ein offener Biss zeigt.
Genau, also eins meiner Kinder wollte seinen Schnuller partout nicht abgeben. Also selbst nach der Einschulung liebte es das noch heiß und innig. Und da ich selbst auch noch, kleines Geheimnis, in meiner Schulzeit genuckelt habe, allerdings am Daumen, habe ich das jetzt nicht allzu kritisch gesehen. Für mein Kind war das wirklich eine gute Möglichkeit, sich selbst zu beruhigen. Und einige Pädagogen sagen ja auch, dass diese selbstbestimmte Strategie, sich selbst zu regulieren, für die Kinder viel wichtiger ist, als möglicherweise später zu korrigierende Zähne.
Also ich kann mir vorstellen, dass Sie da als Zahnarzt womöglich eine ganz andere Auffassung haben.
Nee, also ich kann diese schon ein bisschen teilen, die Auffassung. Ich bin okay. Da auch ein bisschen zwiegespalten. auf der anderen Seite, ich finde auch, das gibt natürlich, der Schnuller, der gibt natürlich auch ein bisschen Geborgenheit einem Kind. Und ehrlich gesagt, wenn ich dann meine 2 Kids abends ins Bett gelegt habe, die natürlich auch einen Schnuller hatten, ja, wenn die dann da so an dem Schnuller rumnuckeln und in sich einkuscheln, das muss man schon sagen, das hat schon wahrscheinlich irgendeine beruhigende, ja, und umsorgende Wirkung. Ja. So gesehen würde ich sagen, das muss man abwägen. Ich glaube, dass man es manchmal gar nicht in der Hand hat als Eltern, ja, weil die Alternative ist der Daumen und der Daumen, würde ich sagen, ist fast schlechter. Deswegen würde ich sagen, Schnuller, ja, wenn das Kind es möchte, dann spricht eigentlich nicht so viel gegen einen Schnuller. Wir wissen zwar, dass die Zahnverhältnisse sich ein bisschen verschieben. Es kommt häufig zu diesem offenen Biss. Aber es gibt sogar mittlerweile zahnschonende Schnuller. Also ich habe in meinem Buch auch verschiedene Zeichnungen, wo man eigentlich ganz klar nachvollziehen kann, welcher Schnuller es denn sein sollte. Also es gibt wirklich Schnuller, die sehr flach sind. Also man muss der Endpunkt sollte eben sehr flach sein, damit eben nicht so viel im Mund ist. Und somit würde ich sagen, bis zu 2 Jahren hätte ich jetzt vielleicht nicht so das allergrößte Problem mit einem Schnuller, weil, wie gesagt, die Alternative wäre der Daumen. Der ist viel, viel, viel schlechter eigentlich. Hinsichtlich Abgewöhnen, man muss sagen, nach 2 Jahren ist der eigentlich dann nur noch Routine. Das heißt also, dann gibt es eigentlich nicht mehr dieser Schnullerbedarf, ja, oder dieser Nuckelbedarf, sondern dann ist der halt einfach schon immer da und das Kind ist es gewohnt. Deswegen muss man eigentlich nach 2 Jahren, würde man sagen, spätestens 2,5, sollte man den abgewöhnen. Ja, da gibt's natürlich verschiedene Methoden. Da gibt's die Hau-Ruck-Methode, ja, wenn man in Urlaub fährt, zu vergessen. Es gibt eine Methode, die ganz okay ist, nämlich den ein bisschen zu durchlöchern, weil dann macht das Saugen nicht mehr so Spaß. Es gibt natürlich die alte Schnullerfee-Methode, ja, dass man ein Geschenk bekommt. Das ist natürlich auch jetzt nochmal so diese Belohnungsgeschichte, ist natürlich pädagogisch ein bisschen fragwürdig. Aber irgendwas von den 3 Sachen wird es wahrscheinlich sein. Ich habe es aber auch schon mal erlebt, dass ein Kind den einfach zur Seite gelegt hat und sagt, wir brauchen jetzt nicht mehr. Also es gibt da wirklich alles. Also irgendwas aus diesem Konglomerat ist vielleicht das Richtige. Also ich würde sagen, 2 Jahre, 2,5, 3, absolutes Maximum. Ja, würde ich sagen, ist es dann Zeit, dass der Schnuller weg sollte.
Ja, wobei ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen muss, natürlich habe ich auch für mich den Druck gespürt und gedacht, mit 3 muss der jetzt wirklich weg. Aber ich habe mein Kind noch nie so erlebt wie bei dem Gedanken, dass der Nucki jetzt wegkommt. Also der ist wirklich, es ist zusammengebrochen. Es hat so bitterlich geweint. Und es ist ja auch so, dass das natürliche Abstillalter und das Saugbedürfnis jetzt gar nicht so schnell verschwinden. Also es ist schon so, dass wenn man die Kinder nuckeln lässt, wie sie gern wollen, ist es tatsächlich so, dass sich das doch relativ weit noch in die frühe Kindheit erstreckt. Also man sagt so, das natürliche Abstillalter liegt so zwischen 4 und 6, manchmal noch ein bisschen später. Also insofern glaube ich gar nicht, dass das noch so Gewohnheit ist. Und selbst wenn es Gewohnheit wäre, ist es ja trotzdem eine gute Strategie, sich selbst zu beruhigen. Also damit haben ja Kinder auch teilweise Probleme wirklich mit der Impulskontrolle. Und da ist eben der Nuckel auch später noch eine Methode. Die Kinder können noch nicht zählen, was zum Beispiel viel wirksamer wäre. Dann zu sagen, okay, dann reguliere dich da damit selbst. Also deswegen sehe ich das grundsätzlich ein bisschen entspannter, aber Sie als Zahnarzt haben da natürlich eine andere
Ansicht. Ich sehe das auch nicht super streng. Ich sehe natürlich nur ein bisschen die Konsequenzen und ich habe jetzt so ein bisschen, wenn ich das verfolge und auch so ein bisschen als Vater oder bei uns in der Familie es gesehen habe, wenn du schon, also nochmal, zu früh völlig d'accord mit Ihnen. Aber ich sehe dir schon, wenn man mit 2 oder vielleicht 2,5 oder 3 Jahre, dann hat man wirklich das Gefühl, das schafft man nie, diesen Schnuller, ja. Aber dann kriegst du irgendeine Möglichkeit, den Schnuller wegzukriegen und eigentlich 2, 3 Tage später ist es, als ob der niemals da gewesen wäre. Also das ist meine Erfahrung, die ich in diesem Alter habe. Aber wie gesagt, es gibt natürlich extreme individuelle Varianz in diesem Bereich.
Das funktioniert bei den meisten Kindern auch. Also eins meiner Kinder hat den einfach abgegeben. Das war völlig unproblematisch, aber fürs andere war es wirklich ein absolutes Drama. Neben Schnullern sind ja auch Flaschen ein Problem für die Zahngesundheit. Ne? Können Sie erklären, warum?
Flaschen, der Hintergrund ist folgendes.
Also Nuckelflaschen,
auch,
ne?
Ja, Nuckelflaschen, genau. Nuckelflaschen, aber auch Schnabeltassen oder so zählen so ein bisschen dazu. Der Hintergrund ist folgendes, dass es ein anderes Trinken ist. Das heißt also, durch dieses Saugen werden die Zähne, also das meine nur aus zahnmedizinischer Sicht, werden die Zähne deutlich länger von der Flüssigkeit umspült. Und diese Flüssigkeit, ja, die kann natürlich manchmal auch zuckerhaltig sein oder ähnliches. Mhm. Das heißt also, wir würden schon gerne sehen, wenn die Kinder vielleicht so mit 2 Jahren beginnen, aus normalen Gefäßen zu trinken, weil, wie gesagt, die Zähne werden deutlich weniger von dieser Flüssigkeit, ja, die, wie gesagt, auch zuckerhaltig sein kann, umspült. Und natürlich der Super-GAU ist, sagen wir mal, die Nuckelflasche im Bett. Also insbesondere, wenn es...
Mit Apfelsaft.
Richtig, Apfelsaft oder gesüßten Tee. Also wir haben sogar ein eigenes Krankheitsbild in der Kinderzahnheilkunde. Das nennt sich die Flaschenkaries. Das heißt also, ist teilweise gemacht worden, bevor überhaupt das Wissen da war. Ja, gesüßter Tee wurde da gegeben. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie diese Zahnsituationen aussahen. Also da waren praktisch 20 abgefaulte Zähne bis auf Zahnfleisch, ne, weil klar, eine ganze Nacht kann das dort wirken. Ja, also das ist sicherlich der Hintergrund. Erstens, es wird deutlich mehr umspült und zweitens natürlich dieses veränderte Schluckmuster, das dadurch kommt. Deswegen würde man sagen, so vielleicht bis zum 2., 2,5 Lebensjahr würde man sagen, sollte dann eigentlich das normale Trinken aus einem Gefäß gelernt sein.
Okay, was ist mit Wasser? Sie hatten jetzt gesagt, Zucker ist das Problem. Wenn jetzt mein Kind gerne zum Einschlafen beispielsweise eine Flasche nimmt oder sich damit nachts beruhigt, pures Wasser, ist das schwierig?
Haben wir ehrlich gesagt auch gemacht. Das ist problemlos, würde ich sagen. Ja, das heißt also, natürlich würde man auch die Kieferorthopäden sehen das schon gerne, ja, wenn das Schluckmuster sich ein bisschen umstellt früh, ja, aber auch da gebe ich Ihnen zu 100% recht, wenn das dem Kind gut tut, ja, dann würde ich das absolut machen. Wasser scheint keine so eine große Rolle zu spielen, auch Milch scheint interessanterweise nicht ganz so schlimm zu sein, wie wir es immer denken, ja. Der Milchzucker ist natürlich da, auf der anderen Seite enthält Milch so viel Wasser und auch so viel Kalzium, dass es wahrscheinlich unproblematisch ist. Also ich will das nicht empfehlen, ja, aber ich will jetzt auch niemand eine große Angst machen, die zum Beispiel Milch noch dem Kind abends reinlegen. Also das ist nicht so dramatisch wie Apfelsaft oder gesüßter Tee. Ist nicht ideal, aber auch da, denke ich, muss man abwägen, die Geborgenheit, ja, und einfach dieses schöne Gefühl vorm Einschlafen mit der warmen Milch. Ja, aber wie gesagt, abwägen. Milch ist sicherlich nicht so dramatisch einzuschätzen wie ein Apfelschorle oder gesüßter Tee.
Dann lassen Sie uns jetzt mal über Zahnunfälle sprechen. Also ich kenne einige Kinder, die leider gestürzt sind und dann nach so einem Sturz eben auch die Frontalzähne sind da in Mitleidenschaft gezogen worden. Also zum Beispiel bei einem ist der Zahn ausgefallen, bei dem anderen ist er in der Mitte abgebrochen. Und ich kenne noch ein Kind, da hat der Zahn sich so verschoben, also nach innen wieder verschoben, dass er sozusagen quasi ins Zahnfleisch wieder reingeschoben wurde. Was tut man denn als Eltern in solchem Fall?
Also man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Milchzahnunfällen und Unfällen mit bleibenden Zähnen. Bei Milchzahnunfällen muss man sagen, in der Regel, also es ist natürlich jetzt wieder locker hier von mir gesagt, in meinem schönen warmen Stuhl, aber Ruhe bewahren, denn in der Regel fangen die Lippen sehr viel von dem Trauma auf. Das bedeutet also erstmal alles wegwischen, Blut mal schauen, was ist denn überhaupt passiert, ja? Und sehr häufig hat die Lippe sehr viel abbekommen. Das heißt, also das wäre mal so meine erste Empfehlung. Wir sagen sogar manchmal, die Lippen sind wie ein Airbag, ne? Also die fangen viel von dem Sturz auf. Das zweite wäre, wenn der Milchzahn einen Schaden genommen hat, und Sie haben völlig recht mit Ihrem dritten Beispiel, das ist ehrlich gesagt sogar das, was am allerhäufigsten passiert, eine sogenannte Intrusion, das heißt also das Hineindrücken der Zähne in den Kiefer. Man kann sich das vorstellen, oder? Die Kinder stürzen und es drückt wirklich diesen Zahn durch den Vorgang, drückt es in den Kiefer hinein. Der Hintergrund ist folgendes, die Kiefer sind noch relativ, sind noch relativ weich. Das heißt also, es wird eher ein Zahn reingedrückt, als dass er bricht. Das Gute ist, man macht in der Regel nichts, denn man weiß sehr häufig, ja, kommen die Zähne praktisch von selber wieder raus, und der Hintergrund ist folgendes, unter dem Milchzahn wächst ein bleibender Zahn. Ja, und das, was man am allermeisten vermeiden möchte, ist, dass man diese Zahnentwicklung des bleibenden Zahnes schädigt. Also erste Nachricht wäre, so wenig wie möglich machen bei Verlagerung der Zähne. Wenn denn ein Stück abbricht, dann muss man schauen, wie tief das ist. In der Regel muss man natürlich mal kurz zum Zahnarzt, aber auch hier so als kleine Einschätzung, wenn eine kleine Ecke abbricht, ja, ist wahrscheinlich relativ unbedenklich. Wenn ein großes Stück abbricht und man sieht vielleicht sogar schon, dass das mehr ist und dass da vielleicht schon sogar auch Blut aus dem Zahnnerv herauskommt, dann sollte man dringend zum Zahnarzt, denn das kann man gerade bei Kinderzähnen relativ unkompliziert abdecken und dann einfach mit Kunststoff wieder abdecken, und dann kann man praktisch diesen Zahn weiter erhalten. Also das wären so die Informationen zum Thema Milchzahn. Als erstes Ruhe bewahren, erstmal schauen, ob überhaupt was passiert ist. In der Regel passiert nur was an den Lippen. Zweitens, wenn die Zähne praktisch in den Kiefer hineingedrückt werden, natürlich sollte man es kontrollieren, und alle Eltern würden natürlich das mal einmal kontrollieren lassen, aber wir machen in der Regel nichts bei Intrusionsverletzungen, sondern lassen das einfach so. Entweder der kommt spontan wieder ein bisschen raus oder er bleibt in dieser Position, aber wichtig ist eben, dass man dann nicht manipuliert und den Keim dann von dem nächsten Zahn schädigt. Und das dritte wäre, wenn ein Stückchen abgebrochen ist, wenn es ein kleines Stückchen ist, kann man das in der Regel so belassen. Wenn es ein größeres Stückchen ist, dann ist sogar Zeit ganz entscheidend, weil dann wissen wir, je schneller man dann beim Zahnarzt ist und das abdecken kann, desto besser. Auch vielleicht noch ein kleiner Nebentipp. Die allermeisten großen Städte haben sogenannte Traumaambulanzen in den Zahnkliniken, also in den Unikliniken. Die sind sehr spezialisiert auf Unfallverletzungen. Also zum Beispiel die Uni, an der ich lehre in Würzburg, wir haben eine eigene Traumaambulanz, und das sind natürlich nur Profis, die sich genau auskennen, was ist zu tun bei Zahnverletzungen.
Und wenn es jetzt ein bleibender Zahn ist und das Kind steht jetzt mit einem halben oder einem Dreiviertel der bleibenden Zahn in der Hand vor mir, was mache ich dann?
Ja, ist natürlich absoluter Horror. Was man sagen muss, ist, das Wichtigste ist, auch hier sollte man eine Sache im Kopf haben, man kann sehr viel mehr verwenden, als man denkt. Ja, also alles, was Sie finden, das klingt jetzt ein bisschen lapidar, aber alles, was Sie an Zahnstückchen finden, bitte mitnehmen. Ja, also ich höre das oft, dass dann Patienten sagen, na, das hätten Sie ja eh nicht mehr verwenden können oder so. Das stimmt nicht. Also man kann extrem viel verwenden. Das Beste, was man machen kann, ist eigentlich diesen Zahn wieder anzukleben. Man hat sehr gute Klebstoffe oder Kunststoffe, die das praktisch wieder hinbekommen. Ein kleiner Tipp wäre, wenn wirklich ein Stück von dem Zahn abgebrochen ist, wir würden heute eine feuchte Lagerung empfehlen. Einfachstes Beispiel wäre zum Beispiel eine Tempotaschentuchverpackung, ja, in der man den Zahn oder das Stückchen hineingibt und praktisch dann den Kleber wieder zumacht, sodass der praktisch nicht austrocknet. Ja, also das wären so ein bisschen die Empfehlungen. Alles mitnehmen, was man findet. Ja, natürlich idealerweise bei solchen Verletzungen würde ich auch sagen, ist vielleicht nicht der Zahnarzt der richtige Ansprechpartner, sondern eine Universitätsklinik, wenn sie denn in erreichbarer Nähe ist, gegebenenfalls wirklich mit so einer Traumaambulanz, und dann das Zahnstück feucht lagern, ja, also in der Regel in einer Plastikverpackung, die verschließbar ist.
Ich habe noch gelernt, dass man die abgebrochenen Zähne irgendwie in Milch legen muss und dann das mit Milch sozusagen dann zum Zahnarzt bringt. Aber das ist jetzt nicht wichtig, oder wäre das auch gut?
Ja, das wäre auch gut, aber die Frage ist natürlich, ob Sie ständig Milch dabei haben bei einem Zahnunfall. Also da hat die Realität uns so ein bisschen eingeholt. Es gab auch mal eine Zeit lang die Empfehlung, dem Verunfallten das wieder in den Mund zu stecken, den Zahn. Also das ist, glaube ich, der größte Fehler, ne? Weil der verschluckt es dann in Aufregung und so weiter. Ja. Das Allerbeste wäre natürlich so eine Zahnrettungsbox, aber auch da ist natürlich die Realität wieder ganz anders, ne? Also wer hat denn das immer dabei? Also heute wäre die Empfehlung, Feuchtigkeit des Zahnes erhalten durch zum Beispiel eine Verpackung, die eben keine Flüssigkeit oder Ähnliches rauslässt.
Genau, wo wir jetzt schon bei den älteren Kindern sind, die putzen ja dann hoffentlich schon regelmäßig und ordentlich. Gibt es denn speziell Dinge zu beachten, wenn das bleibende Gebiss kommt? Also wie sieht es mit Zahnseide aus? Ist das ein Muss? Also ich nutze ja lieber eine elektrische Munddusche und habe irgendwie erfreut in Ihrem Buch gelesen, dass Zahnseide doch jahrzehntelang ein bisschen überschätzt war. Woran müssen wir Eltern denken, wenn die bleibenden Zähne kommen?
Also ich denke, es gibt zwei Punkte. Der erste Punkt ist, ich würde dringend eine sogenannte Fissurenversiegelung empfeheln bei den bleibenden Zähnen. Das heißt also, der Hintergrund ist folgendes, man weiß, dass diese Täler, die in den Backenzähnen sind, die sind natürlich toll zum Kauen, weil man sehr gut harte Nahrung zermahlen kann. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir gar nicht mehr so viel harte Nahrung haben. Ja, das ist noch so ein bisschen ein Überbleibsel. Deswegen würde man heute diese Täler, die natürlich extrem tief sind und manchmal schauen die aus wie so eine Amphore, das heißt, die gehen unten nochmal auf und werden natürlich dann ansonsten nie gereinigt, die würden wir relativ frühzeitig versiegeln. Das klingt wild und irgendwie groß aufwendig, ist überhaupt nicht, sondern es wird einfach nur mit Kunststoff wird das praktisch verschlossen, dieser Eingangsbereich. Also das wäre schon mal die erste präventive, nennen wir es mal Behandlung, bei einem Jugendlichen wäre die Versiegelung der bleibenden Backenzähne. Das zweite ist natürlich die Zahnputzhygiene. Natürlich würde man das wahrscheinlich weiterführen, das, was man sowieso schon begonnen hat. Ob man jetzt mit einer elektrischen Zahnbürste putzt oder mit einer Handzahnbürste, ja, das bleibt einem so ein bisschen jedem selbst überlassen. Die elektrischen Zahnbürsten zeigen eine bisschen bessere Reinigungsleistung, höchstwahrscheinlich aber, weil sie einen Timer haben. Das heißt also, weil sie natürlich deswegen auch länger verwendet werden. Von den Zahnpasten ändert sich eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Das heißt also nach wie vor fluoridhaltige Zahnpasta, zweimal am Tag für 2 Minuten. Bei einer hohen Kariesanfälligkeit, also Beispiel wäre ein Kind, das vielleicht schon an den Milchzähnen Karies hatten, könnte man ein etwas höher dosiertes Fluoridgel Gelee, einmal in der Woche empfehlen. Und das sind, würde ich sagen, so die wichtigen Säulen der Hygiene, also Fissurenversiegelung, adäquates Zähneputzen, gegebenenfalls mit einer elektrischen Zahnbürste und bei einem hohen Kariesrisiko einmal in der Woche ein höher dosiertes Fluoridgelee verwenden.
Und wenn die bleibenden Zähne da sind, dann passiert es manchmal, dass die halt nicht so schön gerade sind, sondern irgendwie lustig durcheinander schief und krumm wachsen. Das war bei mir damals der Fall, als ich Teenager war. Wann ist denn der Gang zum Kiefernorthopäden angesagt?
Ja, also die Vorstellung beim Kieferorthopäden würden wir so 9., 10. Lebensjahr empfehlen. Es gibt Situationen, wo das vielleicht auch mal früher sinnvoll ist. Stichwort Schnuller. Ja, also da gibt es manchmal so ein bisschen, also bei extremen offenen Bissen gibt es auch die Möglichkeit, schon früher zu behandeln. Aber auch das muss man schon wirklich mit Bedacht machen. Also ich finde da immer, man muss schon auch aufpassen, dass man bei einem Kind nicht diese implementiert. Es muss bei dir an deinem Körper was korrigiert werden. Also das finde ich irgendwie schon gefährlich. Das heißt, man muss das schon gut abwägen. Ich würde sagen, 9., 10. Lebensjahr ist eine gute Zeit, mal das Kind beim Kieferorthopäden vorzustellen. Da wäre meine Empfehlung, in der Regel der Hauszahnarzt, der empfiehlt einem vielleicht sogar einen Kieferorthopäden, mit dem der schon lange und gut zusammenarbeitet. Das bietet sich an, weil wir machen dann meist so eine Arbeitsteilung. Das heißt also, der Kieferorthopäde macht praktisch die Zahnspangenbehandlungen. Wir als Hauszahnärzte, die kümmern uns praktisch um die Kariesfreiheit. Deswegen würde ich schon immer empfehlen, da einmal beim Hauszahnarzt nachzufragen, Mensch, mit welchem arbeiten sie denn gut zusammen, anstelle, dass man sich vielleicht selber jemand raussucht. Denn diese Verbindung ist meist ganz gut und hilft natürlich auch, dass, sagen wir mal, während dieser kieferorthopädischen Behandlung das Gebiss kariesfrei bleibt.
Mhm. Richtet sich es denn manchmal von selbst? Also ich habe die Erfahrung gemacht, meine Tochter hat auch relativ schiefe Zähne bekommen und da ich selbst, wie Katja auch, ganz, ganz lange in kieferorthopädischer Behandlung war, habe ich natürlich sofort Panik bekommen, bin zum Kieferorthopäden gegangen, dann hat sie natürlich eine Zahnspange bekommen und die hat sie natürlich nie getragen, 2 Jahre lang nicht getragen und nach 2 Jahren waren die Zähne alle gerade, trotzdem die Zahnspange nur in der Tasche war. Ist für mich auch so ein bisschen logisch, weil natürlich wächst ja der Kopf noch und dann ist für die Zähne mehr Platz, dass die sich wieder ausrichten. Hilft abwarten oder sagen Sie wirklich, also wenn es so aussieht, dann sollte man tatsächlich schon mit 10 Jahren vorstellig werden?
Ja, das ist eine schwierige Frage, denn natürlich, ich sage immer, die Medizin hat keine Kontrollgruppe. Das heißt, also das sehen Sie natürlich erst am Schluss, ob es funktioniert hat, ja, und ob die Natur das selber gerichtet hat. Das mag in manchen Fällen so sein, aber wenn es nicht der Fall ist, dann kann es natürlich deutlich schwieriger werden, weil wir wissen, die Bewegungen im Erwachsenenalter sind deutlich schwieriger. Ja, wir wissen auch, dass es dann mit der Kasse ein bisschen Probleme gibt. In der Regel wird eine kieferorthopädische Behandlung nur bis zum 18. Lebensjahr bezahlt. Das sind natürlich ein bisschen weiche Faktoren. Ich sehe das schon ein. Ja, aber vom Prinzip gibt es natürlich Situationen, wo sich das selber richtet. Aber ich glaube, ein ehrlicher Kieferorthopäde würde Ihnen das auch sagen. Es gibt ganz bestimmte Kieferbedingungen, Größe des Kiefers, Größe des Kinn, wo man vielleicht schon absehen kann, dass es sich von selber reguliert. Aber wie gesagt, immer mit der Gefahr, dass es sich vielleicht nicht reguliert und dass dann die Korrektur aber schwieriger ist.
Okay, das genau, bei mir war das so, ich habe als Teenager die Spange auch nicht wirklich gut getragen, muss ich ehrlich sagen. Und meine Zähne sind schief geblieben. Ja. Und ich habe jetzt als Erwachsene das halt nachgeholt und habe halt, also meine Zähne mussten dann abgeschliffen werden und ich habe sehr viel Geld dafür gelassen. Es war extrem unangenehm, muss ich schon sagen. Aber jetzt habe ich gerade Zähne und das ist auch, also das ist ein ganz anderes irgendwie Sein, finde ich. Also ich kann viel offener lächeln zum Beispiel mittlerweile. Also ja, Danielle, nein, ist nicht in allen Fällen wird's gut.
Ja, das okay, ist ja dann warte ich mit dem anderen Kind nicht ab.
Genau, perfektes Beispiel, was Sie da bringen. Ja, genau. Also und das, was Sie beschreiben, ist auch richtig, denn wir wissen natürlich, dass die Kiefer im Erwachsenenalter natürlich viel stärker mineralisiert sind und Zähne müssen bewegt werden und je stärker und kompakter ein Kiefer ist, desto schwieriger sind die Bewegungen. Ne? Deswegen, das ist der Hintergrund, genau.
Okay, und wo wir gerade bei den unangenehmen Sachen sind, wie sieht's denn eigentlich mit den Weisheitszähnen aus? Also ich bekomme im Umfeld mit, dass die wirklich sehr, sehr häufig gezogen werden und bei mir wurde das auch gemacht, als ich jugendlich war und das war wirklich überhaupt gar keine schöne Erfahrung, die ich irgendwie jedem gern ersparen würde. Also war beim ersten Mal wirklich ganz schlimm, das tat unglaublich weh und bildete sich dann Abszess in der Wange, der dann immer aufgeschnitten werden musste und irgendwelche Sachen reingesteckt wurden, damit alles abläuft und dann hatte ich natürlich totale Panik vor der zweiten Operation und die war total entspannt, das hat nichts weh getan, ich brauchte nicht eine einzige Schmerztablette, die Zähne waren einfach hoppladihopp raus. Wie ist denn da im Moment das Vorgehen? Wird das lieber vorsorglich gemacht oder wartet man bis zu einem bestimmten Punkt ab? Kann ich vertrauen, dass der Zahnarzt dann sagt, die müssen jetzt raus oder irgendwann raus? Wie ist denn da der Sachstand?
Ja, gutes Beispiel. Ich habe das in meinem Buch Die Weisheitszähne, das Trauma einer ganzen Generation genannt. Ja. Aber das ist ja wirklich, also ich kann mich noch erinnern, das war bei uns am Schulhof das Thema. Ja, ein bisschen schwierig, Ihnen eine Empfehlung zu geben, denn die Empfehlungen schwanken ein bisschen. Eine Zeit lang, also zum Beispiel meine Generation, ja, da gab es, glaube ich, keinen einzigen, der nicht die Weisheitszähne entfernt hatte. Dann kam mal eine Zeit, ich würde mal sagen, so vor 15 Jahren, war man sehr konservativ und hat gesagt, Weisheitszähne müssen eigentlich nicht entfernt werden. Ja. Heute sehen wir wieder ein bisschen, dass es doch Situationen gibt, ja, wo ein Weisheitszahn so blöd liegt, dass er vielleicht den Zahn davor gefährdet. Und ich habe schon einige Patienten, wo es kurz vor knapp ist, für den Zahn davor Ja, weil der Zahn eben so blöd liegt und so eine Entzündung bekommen hat und damit eben diesen Zahn davor jetzt gefährdet hat. Und das ist natürlich der Super-GAU, ne? Nur weil man eine Behandlung nicht machen möchte oder was auch immer, ja, weil sie unangenehm ist, verliert man jetzt eigentlich einen bleibenden und wichtigen Zahn. Ich würde heute Folgendes sagen. Wir empfehlen heute die Entfernung von Weisheitszähnen, wenn es absehbar ist, dass diese Zähne Probleme machen. Und dann würden wir sie eher etwas früher entfernen, ja, Lebensalter 14, 15, 16, sowas um die Ecke, vielleicht ein bisschen später. Hintergrund ist auch wieder Folgendes, in dem Alter sind wahrscheinlich die Wurzeln noch nicht komplett ausgebildet. Ja, und das ist das, was Sie beschreiben, ja, weil wenn die Wurzeln komplett ausgebildet sind, ja, dann kann das ein Horroreingriff sein, ne, weil natürlich die liegen irgendwo unten im Kiefer, jetzt muss man die Wurzeln zersägen und was auch immer. Das heißt, also dann ist eigentlich die schonendere Empfehlung wäre, zu diesem Zeitpunkt ihn zu entfernen. Also, Als Maßgabe würde ich schon sagen, kann man da den Zahnärzten vertrauen, denn in der Regel machen es die Zahnärzte nicht selber. Das heißt also, die schicken sie zu einem Kieferchirurgen oder zu einem chirurgisch versierten Zahnarzt und damit kann man, glaube ich, schon davon ausgehen, dass man da eine objektive Entscheidung bekommt. Also Maßgabe wäre, sie werden heute entfernt, wenn es denn absehbar ist, dass sie Probleme machen. Und ich glaube, das kann man als Laie vielleicht auch schon mal so ein bisschen sehen, wenn man ein Röntgenbild sieht und sieht, Mensch, der Zahn, der liegt schon halb unter dem Zahn davor. Ja, ich glaube, dann ist jedem klar, ja, dass das irgendwann mal ein Problem geben wird, ja, weil diese Zähne ja fast auf Kontakt liegen.
Ja, damit sind wir quasi fast am Ende unseres heutigen Podcasts. Können Sie denn für unsere HörerInnen abschließend nochmal zusammenfassen, welche Dinge denn wirklich essentiell für eine gute Zahnpflege sind? Ich würde gerne nochmal auf die Zahnseide zurückkommen. Da hat man noch nicht drüber gesprochen.
Ja, vielen Dank. Das ist auch so ein bisschen der Aufhänger in meinem Buch gewesen, die Zahnseide. Denn die Zahnseide war so ein bisschen das Lieblingskind aller Zahnärzte. Genau. Und wenn man sich die wissenschaftlichen Studien anschaut, dann hat Zahnseide eigentlich nie das gehalten, was so ein bisschen ihm unterstellt wurde. Auch hier ist wahrscheinlich Fluorid wieder der Hauptpunkt. Ja, wir wissen, dass die Wirkung von Fluorid die Wirkung von Zahnseide bei weitem überdeckt. Also ich will gar nicht sagen, Zahnseide sollte man nie mehr machen, sondern ich sage einfach, ja, für den absoluten Superprofi ist das Körnchen obendrauf. Ja, ist das die Krönung der perfekten Zahnhygiene. Ich würde aber sagen, wenn man davon ausgeht, dass Großteil der Deutschen sich 30 Sekunden jeden Tag einmal die Zähne putzen, dann wäre wahrscheinlich schon viel gewonnen, wenn man eher die Zahnpflege etwas intensiviert mit einer etwas längeren Zahnputzdauer, zum Beispiel mit Fluorid, und dann, wie gesagt, dafür vielleicht die Zahnseide weglässt. Also das wäre so ein bisschen meine Empfehlung. Und die zweite Empfehlung ist vielleicht nochmal abschließend dazu, dass man, glaube ich, die Wertigkeit der Milchzähne nicht unterschätzen sollte. Denn manchmal herrscht es schon noch vor, so nach dem Motto, naja, Milchzähne, was soll's? Wir kommen ja eh bald raus und es gibt schon auch Behandlungen, die muss man vielleicht selber bezahlen bei den Milchzähnen. Ja, aber es ist gut investiertes Geld. Es gibt zum Beispiel wirklich sehr interessante Studien, die zeigen, die Kinder, die an Milchzähnen weniger Karies hatten, die hatten auch an bleibenden Zähnen weniger Karies. Ja. Woran das genau liegt, wissen wir nicht. Aber das hat sicherlich auch was damit zu tun, wie man eben sowas implementiert, Hygiene und Ähnliches. Also das wäre ein bisschen mein Appell. Passen Sie auch auf die Milchzähne auf, denn wenig Behandlung in diesem Alter sorgt auch dafür, dass man dann später im Erwachsenenalter lieber zum Zahnarzt geht.
Ja, und wenn ihr Lust habt, nochmal nachzulesen, worüber wir heute gesprochen haben, dann schaut gerne in Dr. Fickels Buch. Es heißt Auf den Zahn gefühlt, wie unsere Zähne stark und gesund bleiben. Und ich war echt sehr erstaunt, welch umfangreiches Buch man zu diesem Thema schreiben kann und wie unterhaltsam es vor allen Dingen auch ist. Also wirklich uneingeschränkte Empfehlung und wir verlinken das natürlich für euch wie immer auch in den Shownotes. Ja, Herr Dr. Fickel, vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Es war sehr, sehr lehrreich und spannend.
Mhm. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich war sehr gerne hier.
Ja, wir wünschen euch und euren Kindern allzeit gesunde Zähne. Hört auch gern in der nächsten Woche wieder rein. Dann haben wir ein ganz neues, ganz anderes, aber hoffentlich genauso spannendes Thema für euch. Ja, bis dahin macht's gut. Wir sagen tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.